ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial.
Hey, hey aus Trondheim. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich sage Hey, hey zu unserem heutigen Gast. Vinzenz Geiger ist bei uns. Hallo.
Servus, hi.
Vinzenz Geiger, er kommt jetzt Richtung Ziel. Und das ist ein großer Erfolg für die Mannschaft mit Julian Schmid, Vinzenz Geiger, mit Natalie Armbruster und Jenny Novak. Wie vor zwei Jahren, letzte Kurve für Vinz Geiger aus Oberstdorf mit dem Doppelstock. Natürlich nicht mehr die letzte Power. Und da sieht man einige deutsche Fahnen auf der Haupttribüne. Die freuen sich über diesen zweiten Platz der deutschen Mannschaft. Das war jetzt richtig spannend. Norwegen Weltmeister, Deutschland Silber.
Ich habe sie nach dem Medaillengewinn Vinzenz genannt und jetzt rausgefunden, dass eigentlich alle Vinzenz sagen. Wie ist es denn richtig? Nehmen Sie uns mal mit.
Also richtig ist schon Vinzenz, aber ich glaube, die meisten sagen eher Vinzenz. Das ist eher so das Verbreitete in Deutschland, aber bei uns daheim und im Allgäu ist eher Vinzenz, ja.
Und was ist Ihnen lieber?
Ja, schon Vinzenz, aber ich habe mich auch daran gewöhnt an Vinzenz, also ich finde es nicht schlimm.
Dann habe ich auf jeden Fall schon was gelernt. Nordische Kombinationen, das ist ja eigentlich die Königsdisziplin. Haben Sie sich als Kind entschieden, ich spiele quasi die Superpower aus und mache die Noko?
Nein, so war die Entscheidung nicht. Also ich habe eigentlich mit Ski Alpin angefangen bei uns im Skiclub und dann bin ich so auf Skispringen und nordische Kombination gekommen, habe das eigentlich alles gleichzeitig gemacht und dann habe ich da einfach das größte Talent gehabt und dann bin ich da am längsten dabei geblieben.
Ist das aber nicht eigentlich eine Superkraft, dass man beides kann?
Ja klar, also als Kind gehört es einfach dazu, dass man da vielseitig ausgebildet wird. Man sieht es in allen Sportarten, dass die, wo am breitesten aufgestellt sind, dann einfach umso professioneller es wird, dann davon profitieren. Und ja, also ich glaube, eine Superpower ist es nicht, aber umso besser man werden will, ja, umso schwieriger wird es dann eben beide Sportarten auf einem extrem hohen Level auszuüben.
Haben Sie eine Superkraft?
Ja, ich glaube so die Schlussrunde im Langlauf, da ich glaube meine Superkraft, da kann ich meistens immer noch mal einen drauflegen.
Sie haben die Schlussrunde gerade angesprochen, es gibt eine sehr berühmte Schlussrunde von Ihnen, nämlich den Schlusssprint zu Ihrem Olympiasieg 2022. Da waren Sie 1:26 zurück nach dem Skispringen und haben richtig einen in die Loipe gezimmert. Was ist von diesem Tag, von diesen Momenten noch präsent?
Ja, da ist sehr, sehr viel präsent. Also natürlich war das mein größter Erfolg bis jetzt und es war ganz, ganz speziell. So die ganzen Umstände und der Rennverlauf natürlich noch zusätzlich. Mein Sprung war nicht so gut, aber es war dann so alles auf eine Karte gesetzt und mit großem Risiko einfach Vollgas laufen. Und ja, da musste einfach alles raus und ich konnte laufen und laufen. Ich bin nicht kaputt gegangen. Also das war ein ganz, ganz spezieller Tag und ja, das wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Aber ja, es war schon richtig cool und was ganz Besonderes.
Die Fans der NOKO haben, glaube ich, genau dieses Rennen ja vor allen Dingen als Fernsehbild im Kopf, weil ja es die Spiele waren, wo es die Corona-Beschränkungen gab. Welche Bilder sind das bei Ihnen?
Ja, also ja, zum Nachhinein ist es schon wirklich so der Olympiasieg. Das Video von dem Sprint, das hat man mir schon auch sehr oft gezeigt und ich kenne es auch gut, das Video. Also ich würde mal sagen, deswegen erinnere ich mich am meisten an das. Aber klar, wenn ich da zurückdenke, ja, es war das eine ganz, ganz krasse Zeit. Die Beschränkungen, die Maßnahmen, was man da davor nicht nur das Organisationskomitee vorgenommen hat, sondern was wir auch machen mussten, um erstmal dahin zu fliegen. Das war schon wirklich richtig, richtig krass. Und wenn man sich da zurückerinnert, das denkt man schon, da hat man in einer anderen Welt gelebt.
Jetzt sind wir hier in der Welt in Ihrem Teamhotel. Wir treffen uns hier unten in einem großen Raum. Deshalb sind hier auch andere Menschen. Und man hört hier auch, wie groß die Faszination ist. Vorhin lief hier Langlauf auf den großen Fernsehern. Da waren alle total begeistert. Fehlt Ihnen manchmal von diesem Olympiamoment der Fan-Moment? Also, dass Sie sich gewünscht hätten, dass da mehr Menschen dabei gewesen wären?
Nee, eigentlich nicht. Also klar wäre es cool gewesen, wenn man da vor einem vollen Stadion gelaufen wäre. Aber das wäre so oder so in China nicht der Fall gewesen. Da wären dann irgendwelche Fans halt hingestellt worden. Und ja, also für mich war das ein ganz, ganz besonderer Moment und ein besonderer Tag. Aber ich denke mir jetzt da nicht, ja, es wäre schön gewesen, wenn es so, ja klar wäre es cool gewesen, aber es war so, wie es war und das war auch, ja, gut so.
Sie haben die besonderen Momente gerade angesprochen. Corona war gefühlt überall. Corona war auch bei Ihnen im Team. Sie galten als Kontaktperson von Erik Frenzel, der positiv getestet wurde. Und es waren extreme Umstände. Wie haben Sie es geschafft, sich an diesem Tag, aber sich auch in den Tagen vorher zu fokussieren? Wie bleibt man dabei sich?
Ja, ich glaube, perfekt habe ich das auch nicht geschafft. Also ich bin ja angereist mit dem Erik und dem Terence zusammen, die dann vor Ort positiv getestet wurden. Also es war für mich schon sehr, sehr mental schwierig, weil ich immer Angst hatte, dass ich auch positiv bin. Und ja, Gott sei Dank war es dann nicht so, aber es war jeden Tag so, bis um 20 Uhr abends habe ich eine Meldung, hätte ich eine Meldung bekommen, wenn ich positiv wäre. Also immer, wenn ich nichts bekommen habe, war ich negativ. Und ja, es war dann Tag für Tag, wurden die Minuten bis 20 Uhr schon immer sehr, sehr lang. Und ja, ich hatte schon richtig Schiss und war wirklich sehr, sehr nervös, und ich war natürlich auch in meinem Zimmer allein und konnte nicht raus, konnte mir nicht essen und so holen. Also ich habe viel gefacetimed mit meiner Frau und mit der Familie. Also es war schon eine harte Woche für mich, aber ja, hat sich ja alles ausbezahlt.
Was hilft Ihnen bei so Großereignissen, egal wie extrem die Umstände sind, wie Sie gerade erzählt haben, da diesen Fokus nicht zu verlieren? Was brauchen Sie?
Ja, ich glaube, grundsätzlich bin ich schon ein entspannter Typ, was mir schon hilft. Und ja, also ich bin, glaube ich, sehr zufrieden so an sich mit meinem Leben. Ich bin ein glücklicher Mensch, und ich weiß, dass der Sport nicht alles ist. Und das hilft mir, glaube ich, da bei mir zu bleiben und zu wissen, ja, es geht jetzt nicht um Leben und Tod, sondern es geht einfach nur um Sport. Und man will natürlich es allen beweisen, und vor allem will ich es mir selber beweisen. Aber wenn es jetzt nicht so läuft, dann ist es auch kein Weltuntergang.
Sie haben in genau diesem Rennen Ihre Superpower ausgepackt. Sie haben nämlich in der Schlussrunde sich den Olympiasieg geholt. Ist das was, wo Sie manchmal abends im Bett liegen und noch dran denken, oder ist es dafür schon zu weit weg?
Nein, da denke ich wirklich gar nicht so oft dran. Ich werde halt jetzt immer damit verbunden, ja, zu Recht. Das war ein krasser Tag und absolut gigantischer Erfolg. Und das werde ich sicher nie vergessen, aber ich erinnere mich da jetzt nicht jeden Tag dran. Also manchmal ist es schon noch komisch. Oder nicht komisch, aber es ist schon krass, wenn man manchmal dran denkt, dass ich zweifacher Olympiasieger bin. Aber mit dem Titel kann ich ja schon länger gut umgehen, weil ich ja 2018 schon zumindest den Titel hatte im Team. Und ja, also ich bin jetzt da nicht so, dass ich da das raushängen lasse oder da oft dran denke. Also ich bin froh, wenn mich die Menschen nicht nur mit dem Olympiasieg immer in Verbindung bringen, sondern ja, mit dem normalen Typ, der ich so bin.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie wollten sich mit einem Rennrad belohnen. Damals ist das passiert.
Puh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber bestimmt, ja. Doch, ich glaube, ich habe mir dann schon ein neues Rennrad gekauft, ja.
Ist das was auf dem Rad, wo Sie dann abschalten können? Oder haben Sie da auch sozusagen den Ansatz zu sagen, okay, auch hier ist die Schlussrunde, bevor Sie zu Hause ankommen, noch eine wichtige?
Nee, da bin ich ganz entspannt. Das macht mir einfach Spaß. Oft mit Kumpels oder mit der Family bin ich da unterwegs. Und ja, es ist ein Trainingspart von mir, und aber einer, den ich sehr, sehr gern mache.
Also sozusagen eine Leichtigkeit auch.
Ja, also das kann schon auch anstrengend sein, aber ja, es macht einfach Spaß, es ist eine gute Abwechslung.
Das macht Ihnen Spaß. Spaß macht Ihnen, glaube ich, auch Ihr eigener Podcast, den Sie selber haben. Deshalb sind wir umso froh, dass wir heute sozusagen einen Profi zu Gast haben. Warum ist Ihnen das wichtig, da über zum Beispiel die WM hier zu sprechen, über die nordische Kombination, aber auch über was wichtig ist in Ihrem Sport?
Ja, mein Podcast, den ich ja mit zwei anderen mache, das She Happens heißt da für alle, die mal reinhören wollen. Ja, das macht mir schon richtig Spaß. Wir sind jetzt, glaube ich, schon in der 5. Saison, die wir es machen. Ja, wir beleuchten eigentlich alle Skisportarten, und ja, mir macht es einfach Spaß. Ich bin ein Sportverrückter, ich schaue mir alles an, und deswegen sind wir auch dann auf die Idee gekommen, dass wir den Podcast machen. Und ja, wir schauen im Winter einfach alle Skisportarten, und ich bin da, wie gesagt, ein bisschen so ein Nerd und ein Freak, wo sich da alles anschaut und da auch gern drüber philosophiere.
Was hören Sie denn selber gerne, wenn Sie Podcasts hören? Kommt da die Nerd-Seite raus und es gibt dann den 10. Fußball-Podcast, weil Sie ja auch Bayern-Fan sind? Oder hören Sie da was ganz anderes?
Ja, also ich höre schon auch einen Fußball-Podcast, aber ich höre tatsächlich so Finanz-Podcasts relativ viel. Also ich bin da in der Hinsicht, höre ich relativ viel, aber ja, generell so Fußball-Podcasts auch mal, aber das schaue ich mir mehr live an oder lies sowas. Aber Podcast hören tue ich wirklich eigentlich gar nicht so viel in die Sportrichtung.
Fußball oder Finanzen, das sind die Lieblings-Podcast-Themen von Vinzenz Geiger. Wir haben noch einen ganz anderen Podcast-Tipp für euch. Doping, das ist bei Profisportlern immer mal wieder Thema, aber nicht nur da erfolgt der Einsatz unerlaubter Mittel zur Leistungssteigerung. Auch im Amateursport gibt's das, da wird auch zu diesen Substanzen gegriffen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erzählt in einer neuen Folge die Geschichte eines Hobby-Triathleten, der sich für Epo-Doping entschieden hat. Warum setzen Amateursportler ihre Gesundheit aufs Spiel für sportliche Bestleistungen und wie verbreitet sind diese Praktiken? Ihr hört's in 11KM, der Tagesschau-Podcast Gefährlicher Ehrgeiz, Doping im Amateursport. Gibt's natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Schauen wir von Ihrer Fußballliebe unweit des Stadions, wo wir hier sind. Ihr Teamhotel ist ja direkt neben dem Stadion von Rosenborg-Trondheim, auf die WM hier. Sie haben bei 2 Rennen 2 Medaillen geholt. Wie zufrieden sind Sie damit?
Ja, also wenn man die Bilanz hört, dann kann man nur zufrieden damit sein. Also war wirklich richtig cool. Klar, die ganze Saison lief richtig gut, aber man muss es dann beim Großereignis auch noch erstmal umsetzen. Und ja, ich war in der Lage, sogar den Sieg zu holen und habe darum gekämpft. Deswegen war es dann so direkt danach. Natürlich hätte ich kein Gold gewonnen, aber ja, 2 Medaillen und ja, es war eine perfekte erste Woche und es macht mich schon stolz. Also die WM ist jetzt schon ein Erfolg und ich hoffe, dass ich da die nächsten 2 Rennen nochmal anknüpfen kann.
Sie haben im Team Silber geholt und dann im Compact Bronze. Und im Compact fand ich wahnsinnig beeindruckend im Stadion diese Stimmung. Sie und Ihre Teamkollegen am Metz, die waren nicht nur im Stadion so, sondern auch im Wald, wo Menschen ihre Namen gerufen haben. Wie sehr hat Sie das selbst beeindruckt?
Ja, das war schon wirklich richtig cool. Also es war so ein bisschen surreal, weil wir sind es ja nicht gewohnt, vor so vielen Zuschauern zu laufen. Sie haben ja auch mal gute Stimmung beim Weltcup, aber jetzt, das war eine andere Dimension und es war richtig cool, einfach an der ganzen Strecke und das waren wirklich so viele Zuschauer, es war so laut, man hat die Trainer gar nicht mehr gehört, wenn sie einem was zurufen wollten. Ja, es war was ganz Besonderes und das werde ich sicher auch nie vergessen, die 2 Tage.
Sie haben den Einfluss auf die Kommunikation gerade schon angesprochen. Was hat das in der Kommunikation, aber was hat das auch in Ihrer Konzentration verändert?
Ja, in der Konzentration gar nichts. Also ich muss sagen, wenn dann so ein Langlaufrennen beginnt, da ist man dann voll im Tunnel und da ist Adrenalin drin und man gibt dann Vollgas. Da bringt mich eigentlich dann, wenn es mal losgegangen ist, da ist man dann wirklich voll fokussiert.
Das war so lange alles drin. Es war wahrscheinlich, vielleicht können Sie es uns besser erklären, bis zu dieser letzten relativ fiesen Kurve, zumindest sieht sie von außen relativ fies aus, als wäre sie rennentscheidend, sehr viel drin. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Mein Plan, wenn man so nennt, ist eigentlich perfekt aufgegangen. Also ich wollte nicht als erstes in die Abfahrt gehen, in die steile Abfahrt. Ich wollte als zweites eigentlich reingehen, bin dann leider als drittes, aber und dann aus dem Windschatten vorbei, weil wenn man als erstes in die Schlusskurve kommt, dann stehen die Chancen gut. Aber ich habe dann irgendwie nicht perfekt reingeschoben in die Abfahrt und ja, der Ski von den Norwegern war vielleicht doch ein Tick besser. Und dann ist es sich leider nicht ausgegangen, dass ich da den Windschatten bekommen habe und dass ich dann um den Sieg sprinten kann. Ja, war ein bisschen schade, aber ich kann mir nichts vorwerfen und bin wirklich, wirklich zufrieden mit der Bronzemedaille.
Sie haben die Norweger gerade angesprochen und über einen müssen wir natürlich reden, über Jarl Magnus Rieber, der auch in diesem Rennen als erster über die Linie gegangen ist. Wie sehr zwickt Sie der oder wie sehr ärgert Sie der oder wie sehr sagen Sie einfach, verdient?
Ja, also es ist auf jeden Fall verdient. Also jetzt das hat mich schon geärgert natürlich, dass er beim Compact da war die Möglichkeit da eben auch für mich zum Gewinnen. Aber ja, ich kann seine Leistung voll ganz anerkennen. Er ist der Beste in unserer Sportart und aller Zeiten, ohne Frage. Und ja, ich habe ihn dieses Jahr schon ein paar Mal geschlagen und das macht mich stolz. Ich habe ihn die letzten Jahre schon immer mal wieder schlagen können und das ist, das macht mich wirklich richtig stolz und das hat eigentlich so gut wie niemand geschafft. Und ja, ich glaube, das muss man anerkennen und motivieren tut es mich auf jeden Fall, aber man muss wirklich auf sich selber schauen, weil ich kann seine Leistung nicht beeinflussen, ich kann nur meine beeinflussen und ich weiß, wenn ich meine Sachen richtig gut umsetze, dann kann ich nochmal schlagen und das ist auch immer das Ziel dann.
Das klingt, als würde das auch ein bisschen anstacheln.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, er hat die Latte extrem hochgelegt in unserem Sport. Sein Skisprungniveau ist schon echt extrem hoch und wenn er seinen Sprung richtig gut macht, dann ist er nicht zu schlagen. Aber ja, es hat unseren Sport komplett weiterentwickelt. Wir haben jetzt ein Skisprungniveau, wie man es vor ein paar Jahren sich nicht vorstellen konnte. Aber er hat es einfach erzwungen. Wir mussten da alle nachziehen.
Er beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wird er der nordischen Kombination fehlen und wird er Ihnen persönlich fehlen?
Ja, also fehlen wird er natürlich der nordischen Kombination. Wie gesagt, er ist der Beste, der den Sport jemals ausgeübt hat. Und ich glaube, dass er ganz verloren nicht gehen wird, aber er wird sicher fehlen. So natürlich, ich weiß nicht, wie oft ich Zweiter geworden bin, aber wahrscheinlich 90% davon war ich hinter ihm. Also hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Siege mehr. Aber deswegen wird er mir trotzdem fehlen, weil es schon immer, ja, es waren spannende Kämpfe mit ihm und ja, seine Leistung will man auch nicht schmälern.
Er beendet seine Karriere, weil er gesagt hat, mit einer chronischen Erkrankung, die er hat, einer Entzündungserkrankung, macht das so keinen Spaß. Wie bitter ist es? Wie sehr nehmen Sie das auch selber als Profisportler wahr? Ja, wenn andere, die so gut in ihrem Sport sind, egal in welcher Disziplin, ihre Karriere aufgrund einer Erkrankung beenden müssen.
Ja, das ist extrem bitter für ihn. Ich glaube, er hat die letzten Jahre viel durchgemacht auch. Ich glaube, es liegt jetzt nicht nur an dieser Krankheit, dass er aufhört, sondern so das ganze Zusammenspiel aus dem, was es braucht, dass er auf diesem Niveau sein kann. Da hat er auf so viel verzichtet, auch die Familie nicht getroffen und ja, einfach weil er halt zu 110% fit sein will und ja, da glaube ich einfach nicht so entspannt sein kann, was das angeht. Und das hat ihn so fertig gemacht, jetzt, dass er gesagt hat, okay, jetzt zieht er den Schlussstrich.
Er hat ja hier nochmal richtige Festspiele, Sie alle. Wir haben über die Fans eben schon gesprochen. Es gab in den vergangenen Tagen hier strömenden Regen, noch mehr strömenden Regen. Jetzt gibt es dicke Schneeflocken. Wie sehr haben Sie diese Fans auch in ihrer Beharrlichkeit beeindruckt? Die standen teilweise im strömenden Regen im Wald. Die saßen im Bikini im strömenden Regen in so Plastikplanschbecken. Wie sehr hat man dafür ein Auge und wie sehr beeindruckt einen das auch als Sportler?
Ja, das war unvorstellbar. Also wir haben gewusst, dass es viele Fans sein werden hier. Es hat immer geheißen, wie viele Tickets schon verkauft worden sind und dass es enorm viele Zuschauer sein werden. Aber dass es dann wirklich so viele sind und dass die dann bei dem Wetter so durchhalten, das wirklich allen Respekt, ist echt hart. Also die sind hart im Nehmen, die Norweger, da gibt es einfach einen Regenkeil drüber und man bleibt dann stehen, egal wie lange das Rennen geht.
Für alle, die die Bilder vielleicht noch nicht gesehen haben, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt eine riesige Stahltribüne und da hat mich sehr beeindruckt, weil ich dachte, okay, jetzt regnet es wirklich horizontal den Leuten unter diese Capes und sie waren völlig unbeeindruckt. Und auch auf dem Medal Plaza für sie, da waren glaube ich 25.000 Menschen. Was war das für ein Moment?
Ja, das war wirklich auch richtig krass. Also das war auch ein Moment, den ich niemals vergessen werde, da oben zum Stehen auf dem Medal Plaza. Soweit man schaut, waren Leute, es war wirklich ja, was ganz, ganz Besonderes. Das hat einen so ein bisschen daran erinnert, wie wenn bei uns die Fußballnationalmannschaft empfangen wurde, wo sie 2014 empfangen wurde nach dem Weltmeistertitel. Es war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ja, und da hat es auch geschüttet, was runter kann. Das war schon richtig, richtig cool.
Und es gab neben Ihnen sozusagen als Medaillengewinner noch einen Stargast. Die Königin war da. Macht das was mit Ihnen?
Ja, also irgendwie, also ich bin jetzt kein so totaler Royals-Fan, aber wenn man dann hört, die Königin ist da und übergibt einem die Medaille, ist natürlich was Besonderes.
Gab es da einen Plausch?
Nein, für das war keine Zeit. Aber die war auch sehr tapfer, die stand nämlich auch komplett im Regen.
Ja, dieser Regen ist, das habe ich mich manchmal gefragt, sind Sie da als Wintersportler alle völlig unbeeindruckt von? Oder ist das jetzt so nach 6, 7 Tagen, wo es hier sehr nass ist, wo Ihre Trainings wahrscheinlich auch sehr nass sind, so dass Sie das manchmal doch beeindruckt?
Ja, also wir haben den Wetterbericht vorher gesehen und der hat genau das vorhergesagt. Aber wenn man es dann jeden Tag hier so sieht, ist natürlich sehr schade, weil hier kann es richtig schön sein. Aber ich glaube, in Trondheim gibt es das mal, dass da so eine Regenphase ist. Und ja, man muss es nehmen, wie man es kriegt. Und ich bin da keiner, wo dann jetzt deswegen sich aufregt oder ich nehme es wirklich so, wie ich es bekomme. Und es ist jetzt ja nicht so schrecklich kalt, dass man es gar nicht aushält.
Es ist nur einfach wahnsinnig nass. Aber ich habe auch gelesen, über 200 Tage im Jahr gibt es hier Niederschlag. Regen oder Schnee, auch für alle, die den Wetterbericht nicht gelesen haben. Es ist wirklich so nass. Vielleicht können Sie uns noch einmal erklären, was für Sie die Faszination einer WM ausmacht. Also was ist anders als ein normaler Weltcup, abgesehen vom Fanwahnsinn hier in Norwegen?
Ja, ich war jetzt schon bei den verschiedensten WMs. Aber die WM hier macht es schon was ganz Spezielles, weil ja, man merkt, wie die Leute hier den Sport lieben und wie ich es gerade schon gesagt habe, wie die tapfer durchhalten an der Strecke. Und es ist alles einfach wirklich mit sehr viel Liebe auch ja, die Sportstätten. Und ja, es wurde alles perfekt vorbereitet. Es ist einfach eine ganz, ganz besondere Stimmung. Man merkt, wie die Norweger, wie es denen nahe geht hier, wenn sie, also für die ist es natürlich nochmal krasser und die werden schon extrem emotional auch immer. Und ja, also ich finde es eine richtig coole WM bis jetzt und ich glaube, dass es so von den Zuschauern her auch die beste ist, bei der ich bis jetzt war.
Wie wichtig sind genau solche Bilder, aber auch solche Momente, so viel Begeisterung auch für die nordische Kombi als Sport?
Ja, ich denke, das ist für jeden Sport wichtig. Aber klar, unser Sport wurde ja durchs IOC so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt, weil die Damen noch nicht dabei sind. Und ja, da hieß es dann, wurde uns irgendwas vorgeworfen, dass es nicht so spannend ist oder was. Macht überhaupt keinen Sinn, weil ich glaube, jeder, wo die Rennen mal anschaut, der weiß, dass es Spannung pur ist. Aber klar, ja, es tut sicher gut, wenn wir auch mal so eine große Bühne haben und auf dieser Bühne das auch mal präsentieren dürfen, was wir für einen tollen Sport haben.
Und gerade das Compact-Rennen, finde ich, war genau das Gegenbeispiel dafür, dass das überhaupt nicht spannend ist. Das war nämlich sehr spannend. Sie haben die nordischen Kombiniererinnen gerade angesprochen. Sie haben in dieser Saison mehr Lehrgänge zusammen gehabt, sie haben mehr zusammen trainiert. Die Mädels sind 2026, das steht schon fest, bei den Olympischen Spielen nicht dabei. Wie schwierig ist das für Sportlerinnen, diese Perspektive Olympia nicht zu haben?
Ich glaube, das ist extrem schwer. Also ich kann mich nicht reinversetzen, weil ich das Problem ja selber nicht hatte. Aber es ist schon schwer, vor allem die Sportart hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt, gerade mit der Motivation, dass man olympisch wird. Und da war das dann schon so ein Schlag ins Gesicht, dass man 2026 noch nicht dabei sein darf. Und ja, jetzt 2030 ist halt jetzt noch 5 Jahre hin. Das ist schon sehr lang. Und viele Nationen können eigentlich nur den Sport bezahlen durch die Förderung, die sie für Olympia bekommen. Deswegen ist es so für die Entwicklung des Sports auch extrem schlecht, dass es jetzt erst in 5 Jahren wahrscheinlich aufgenommen wird. Aber ich glaube, wenn das Urteil mal gefallen ist, dass sie dabei sind, dann gibt es nochmal extra Motivation. Und man sieht ja auch, die Mädels sind alle noch relativ jung, also die haben schon noch ihre Zukunft.
Ich finde, gerade für die braucht es ja die Perspektive, damit sie eben wissen, wofür sie das alles tun. Das ist sicher kein tägliches Thema gewesen hier bei der WM, aber ist das was, wo sie sich auch austauschen, wie es so weitergehen kann, wie man sich vielleicht auch perspektivisch aufstellt?
Ja, sicher. Das Thema ist bei uns immer wieder präsent. Aber ich glaube, die Mädels, für die ist es jetzt hier dabei zu sein, schon was ganz Besonderes. Und es wird sicher hart, nächstes Jahr zuzuschauen bei Olympia. Aber ich denke, wir haben da einen guten Austausch und die sind alle hochmotiviert, auch wenn es dann erst in 5 Jahren soweit sein sollte.
In den Gesprächen vor dieser WM haben viele der Athletinnen gesagt, dass ihnen das super gut gefällt, dass sie quasi oft zusammen trainieren, also die Frauen und die Männer, dass sie zusammen Lehrgänge haben. Und viele der Kolleginnen und Kollegen haben gefragt, was haben sie denn alles von den Jungs gelernt? Ich würde gerne von Ihnen wissen, was bringen denn die Kombiniererinnen mit, wo sie sozusagen auch als erfahrene Athleten ja, von den Jungen vielleicht noch was lernen können?
Ja, ich glaube, wir waren ja immer sehr männerdominiert in unserem Sport. Und ich glaube, mit den Mädels ist es schon so ein frischer Wind. Ja, da sind einfach andere Themen mal am Essenstisch und ja, generell einfach ein ganz anderer frischer Wind, der da weht. Und ja, auch so für die Trainer ein bisschen eine andere Ansprache. Ich glaube, ja, das tut uns sicher auch gut.
Was macht das mit dem Teamgefüge? Wie verändert sich das oder wie hat sich das vielleicht dadurch verändert?
Ja, wie ich schon angesprochen habe, die Mädels sind wirklich noch relativ jung und der Altersunterschied, der war so die letzten Jahre schon gefühlt noch größer. Und jetzt, man wächst immer mehr zusammen als Team und es war ist natürlich schon ein Unterschied, ob man 10, 15 Jahre jünger ist. Da, ja, das sind einfach andere Themen und das ist natürlich einfach was anderes, wie wenn man gleichaltrige Athleten als Teamkollegen hat. Aber wie gesagt, es wächst immer mehr zusammen und Jahr für Jahr werden wir wirklich so ein Team, weil vor ein paar Jahren waren wir wirklich so sehr stark getrennt noch.
Welche Rolle haben Sie in diesem Team?
Ja, ich weiß gar nicht, was meine genaue Rolle ist. Also ich bin der Athletensprecher. Ich versuche natürlich vorne weg zu gehen und was ich auch, ich bin einer, der meine Meinung laut sagt. Also ich versuche immer für uns einzustehen, wenn was nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und ja, das darlege ich, das ist mir auch einfach wichtig.
Dann gab es ja einen, der die Rolle gewechselt hat. Erik Frenzel war in Planica noch mit Ihnen sozusagen als Teamkollege unterwegs und ist jetzt Ihr Trainer. Wie hat er sich verändert? Wie hat sich aber vielleicht auch Ihr Verhältnis verändert? Weil Sie kennen ihn ja auch noch in der anderen Rolle.
Ja, ich glaube, unser Verhältnis hat sich gar nicht so stark verändert. Es ist immer noch ein freundschaftliches Verhältnis und das wird sich auch nicht ändern. Wir waren so lange zusammen Athleten. Und ja, das erste Jahr war schon ein bisschen komisch für ihn und genauso für uns, aber ich denke für ihn, er wurde da schon ins kalte Wasser geworfen. Aber ich glaube, es war dann auch richtig gut, dass das erste Jahr noch nicht so gut gelaufen ist. Da hat er, glaube ich, schon mal viel gelernt und man sieht es ja jetzt dieses Jahr, da starten wir jetzt ja voll durch und ich glaube, dass er jetzt seinen Weg auf jeden Fall geht und ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit ihm.
Was schätzen Sie an ihm als Trainer und was hat er vielleicht mitgenommen aus seiner Rolle als Athlet?
Ja, ich glaube, was er besonders gut gemacht hat oder macht, ist, dass er natürlich weiß, wie es läuft, der Sport. Er weiß selber, wie es als Athlet war und für mich jetzt als, ich bin ja doch deutlich jünger wie er auch, für mich war er als Athlet schon ein bisschen, er ist schon über allem gestanden auch. Und es war schon so eine Respektrolle oder auch so ein respektvolles Verhältnis. Und deswegen ist es jetzt auch von der Umstellung her nicht so krass, weil es davor schon eben so ein großer Respekt da war. Aber ja, ihn macht es natürlich aus, dass er weiß, was für Probleme wir haben. Und ja, er weiß, was es braucht, dass man der Beste ist. Und diesen Ehrgeiz, den er als Athlet an den Tag gelegt hat, den legt er jetzt immer noch an den Tag. Und ja, ich glaube, da hat er einfach ein paar neue Ansätze mit reinbracht.
Können Sie uns ein Beispiel geben für die neuen Ansätze?
Ja, das ist ein spezielles Beispiel, ist immer schwierig, aber ja, ich glaube, er versucht immer, uns so ein bisschen den Druck zu nehmen, weil er gespürt hat, weil er hat immer extrem viel Druck gehabt. Als Athlet war er immer, er musste liefern, er hatte immer extrem viel Druck und das versucht er uns immer so ein bisschen zu nehmen, was der Hermann vorher. Der hat vielleicht, der war da eher anders eingestellt, der hat vielleicht noch ein bisschen Druck gemacht, was mir jetzt auch nicht geschadet hat, aber ich glaube, so für das Gesamtteam ist es jetzt schon gut, dass der Erik da versucht, nochmal mit einer positiven Ansprache den Druck ein bisschen zu nehmen.
Bevor er jetzt hier gleich mit der Uhr steht und sagt, sie müssen los und bevor hier auch, glaube ich, feucht durchgewischt wird, wagen wir noch den Ausblick auf die nächsten WM-Tage. Was wünschen Sie sich?
Da steht die Staffel an und da wünsche ich mir einfach, dass wir einen perfekten Tag haben, dass wir die Norweger ärgern können. Das wird sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass es schwer wird. Vor allem mit dem Rieber, der halt ein Ausnahmeathlet ist und da viel wegmachen kann. Aber ich glaube, wenn wir unseren perfekten Tag haben, dann können wir sie ärgern und das ist mein Ziel.
Dann wünschen wir Ihnen, dass die Superkraft auch bei dieser WM nochmal zum Einsatz kommt und sagen vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Vinzenz Geiger.
Danke.
Das war sie, die zweite Sonderfolge des Sportschau-Wintersport-Podcasts Nordische Ski-WM-Spezial. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich sage Hadet oder auch einfach Tschüss aus Trondheim.